Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Damit die Energiewende gelingt, braucht es attraktive Investments in erneuerbare Energien. Doch bei den hohen Investitionssummen wollen Banken sichergehen, dass das Geschäft profitabel ist und es zu keinen Kreditausfällen kommt. Ähnliches gilt für Versicherungen, die die Betreiber von erneuerbaren Energienanlagen gegen Schäden und oft auch gegen Ausfälle absichern. Nach welchen Kriterien werden Geschäfte im Bereich erneuerbare Energien bewertet? Wie bekommt man die besten Konditionen bei Banken und Versicherungen? Und wie kann man die Verlässlichkeit einer Anlage am besten nachweisen? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche darüber jetzt mit Stefan Garche, Leiter Wasserstofftechnologien bei der VDE Renewables GmbH. Hallo Stefan.
Hallo.
VDE Renewables oder VDE Gruppe, kannst du uns ganz kurz was dazu erzählen, wie das funktioniert oder was das ist?
Ja, sehr gerne. Ich mache es auch kurz, das ist nämlich meistens nicht so spannend. VDE steht für Verband der Elektrotechnik, eben Elektronen, also Strom hauptsächlich. Und die VDE Renewables ist eine eigene GmbH der des Verbandes, die sich darum kümmert, erneuerbare Energien technisch zu bewerten. Mhm. Und in meinem Fall, ich bin für Wasserstoff zuständig. Das ist ein neues Feld in der Gruppe. Wir kommen ursprünglich aus dem Bereich PV. Mhm. Und alle Lessons Learned, die man da eben lernen konnte, kennen wir und versuchen aktuell die Leute zu unterstützen, dass man eben keine Fehler macht und zwischen PV-Modulen, Wind, Powerplants, also die als große Megawattanlagen, Netzintegration und Batteriespeichern ist jetzt auch Wasserstoff dazugekommen.
Jetzt, ich habe ja nur eine kleine PV-Anlage auf dem Dach, aber schon da musste ich hier ganz viele Sachen ausfüllen und Regulatorien erfüllen und es muss abgenommen werden. Und so wird es ja natürlich bei den großen Anlagen genauso sein. Es gibt doch jede Menge Normen und Vorschriften, die man einhalten muss, bevor man ans Netz gehen darf. Reicht das den Banken und Versicherungen denn nicht aus?
Ich sag mal nein. Ich möchte jetzt nicht für die direkt sprechen, also mache ich ein Jein draus. Die muss man ja sowieso erfüllen, die Normen. Also das heißt, da gibt's gar keine Möglichkeit, drum herum zu kommen. Aber Normen sind ein Industrieminimalkonsens, der dauert, bis der entwickelt ist und verabschiedet wird. Und gerade bei Wasserstoff- und Brennstoffzellen gibt es Normen, die sind aber schon älter oder noch nicht fertig entwickelt. Und da braucht man eben andere, wir nennen es als Schnellboot bei uns, andere Kriterien, die wir in unserer, Qualitätspyramide aufbauen. Das heißt, unten sind die gängigen Normen und darüber kommt der Stand der Technik. Der muss nicht zwingend in der Norm schon hinterlegt sein, aber wenn es jetzt ein Risiko gäbe, also vor Gericht wegen irgendeiner Sache, das landet, dann fragt der Richter nach dem Stand der Technik. Mhm. Und den können wir eben abbilden, wenn wir eine Prüfung unternehmen.
Also wenn ich das richtig verstehe, ihr helft Unternehmen, die im Bereich erneuerbarer Energien Anlagen bauen, zu argumentieren gegenüber Banken und Versicherungen. Kann man das so sagen?
So oder andersrum, die Banken und Versicherungen, die sind natürlich auf Geld, das ist deren Geschäft ausgelegt. Und dieses technische Risiko von der Anlage selbst ausgehend, können sie zum Teil bewerten. Manchmal, auch wenn sie da Experten schon eingestellt haben für ein Geschäfts- oder für Geschäftsmodelle, die sie schon lange verfolgen. Da lohnt sich jemand einzustellen. Mhm. Aber bei neuen Sachen sind die auch nicht fit, sage ich mal. Und da nehmen sie neutrale technische Dienstleister wie uns, die VDE-Gruppe oder VDE Renewables.
Bei Krediten sagt man, ist eine Investition bankable, also ist sie sozusagen finanzierbar. Und was sind da die Hauptkriterien, die eine erneuerbare Energienanlage erfüllen muss, um als bankable zu gelten?
Ja, das ist eine gute und schwierige Frage, denn ich kann nur den Teil der Technik beantworten. Also die Businessmodelle, um eben das Geld und den Businessplan, das ist Bankengeschäft, okay. Da mischen wir uns nicht ein. Mhm. Aber eben, wie ich es eben gerade sagte, dass die Banken die technischen Risiken nicht unbedingt alle selber beantworten können, Versicherung eben auch. Mhm. Und da benutzen sie Leute, die das können als Dienstleister. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sagt die Bank, bitte helft uns bei der Bewertung dieser Anlage oder der Anlagenbetreiber sagt, liebe Technik, also VDE, bitte helft uns, damit wir dann damit zur Bank gehen können. Einer von beiden wird sich an uns wenden. Und die Nachweise, die wir versuchen zu erbringen, sind dann eben, dass die Anlage keine Fehler enthält, die entweder schon bekannt sind oder von unbekannten Risiken man die so gut es geht minimiert. Das ist eigentlich unser Anspruch und die Banken sagen eben Good Practice. Es muss nicht Best Practice sein, aber Good Practice. Und bei Good Practice sind wir dann als Bank, also die Banken dabei, das zu akzeptieren, damit man das versichert oder eben investiert da rein.
Also Kredit kommt ja von Credere, Glauben, Vertrauen. Das heißt, die Bank braucht ein Vertrauen darin, dass diese Anlage funktioniert.
Ganz genau. Und häufig ist das dann auch eben auch eine Personalfrage. Das heißt, kann diese Firma das, was sie plant, auch überhaupt stemmen? Das Vertrauen muss da sein. Und deswegen Good Practice muss nicht Best Practice sein.
Jetzt hattest du gerade schon nochmal gesagt, dass es ja bei euch um Banken und Versicherungen geht. Was ist denn der große Unterschied von diesen beiden auch Beratungstätigkeiten, die er da erfüllt?
Ja, die Banken, denen interessiert am Ende den Return of Invest, ist ja logisch. Das heißt, bei denen ist es eine Laufzeitfrage von großen Anlagen plus eben ein Puffer für unabwägbare Risiken. Okay. Die Versicherung, die hat zwei Möglichkeiten. Entweder wie beim Auto eine Versicherung des Unfalls oder eines theoretischen möglichen Unfalls, der hoffentlich nie eintritt, für alle Seiten, oder eben eine Performance-Versicherung, die wieder der Bank zugutekommt. Das heißt, wir haben als Partner Münchner Rück mit PV-Anlagen seit Jahr und Tag im Geschäft und die unterstützen nicht unbedingt nur Startups, aber Unternehmen, die noch nicht etabliert sind oder Techniken, Technologien, die noch nicht etabliert sind, die unterstützen dieses Ausfallrisiko von der Performance, damit die Bank überhaupt Geld investiert. Also das ist ein Dreiklang, kann man fast schon sagen. Und Banken haben wir eben zwei Sachen. Entweder gibt es Banken, die in den Businessplan investieren, klassisch, wie es eigentlich jeder kennt. Oder wir haben auch mit Rudolf Hilti zum Beispiel ein, der heißt Rhinest, The System Change Foundation ist eine von seinen Firmen. Er investiert in Leute, also in kluge Köpfe, die kluge Ideen haben und viele kluge Leute um sich scharen. Denn die Businesspläne in solchem neuen Feld ändern sich ja ständig. Aber wenn der geänderte Businessplan in dem roten Faden bleibt, dann ist der Mensch sich seinem Plan treu und verfolgt seine Idee weiter, auch wenn der Businessplan sich ändert. Und das passiert halt ständig. Das heißt, er macht das so wie ganz grob im Silicon Valley. Ihr habt eine Spielwiese, hier habt ihr Geld, macht was draus. Und viele in der jetzigen Zeit, wo die Banken eben auch keine Kredite mehr vergeben, also sie vergeben Kredite, aber das ist nicht mehr lukrativ wegen weniger Zinsen, ist es manchmal besser, in Leute zu investieren und Ideen.
Ja. Jetzt kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass die Risikobewertung natürlich die Versicherungsprämie beeinflusst und die Höhe des Darlehenszinses beeinflusst. Wie schafft ihr es jetzt also oder wie unterstützt ihr Investoren, dass sie möglichst gute Konditionen bekommen? Auch wie läuft es ab letztendlich?
Also wir können uns da natürlich nicht einmischen, aber wir können den Banken helfen und Versicherungen eben das Risiko zu bewerten. Das ist auch das Ziel unserer Dienstleistung, die Einschätzung des technischen Expertise dieser Anlage oder dieses Unternehmens in dem Fall. Und wir machen eine Bestandsaufnahme erstmal der Normen, wie wir vorhin schon gesprochen haben, die erfüllt werden müssen sowieso. Mhm. Dann guckt man nach den Gaps und jetzt kommt noch was hintrauf, was bei uns ganz praktisch ist. Wir machen einen Kriterienkatalog, der ist sowieso schon wie eine Norm aufgebaut am Ende, aber dieser Kriterienkatalog, den entwickeln nicht wir als VDE und knallen den anderen vor den Latz, sondern wir setzen den ja, Kunden, also den Anlagenbauer oder die Firma mit dran und sagen, was habt ihr denn besser als andere? Im Grunde erzählt mal und versuchen, diese Kriterien dann niederzuschreiben und abzuprüfen. Mhm. Aber nicht nur mit ihm, also dem Kunden, sondern auch der Bank und Versicherung. Denn die haben eigene, ja, eben Kriterien, die sie wissen wollen und die kommen mit in den Katalog. Und wenn alle am runden Tisch, am Stakeholder-Workshop dann teilgenommen haben und sagen, okay, wir einigen uns auf die und die Kriterien, die kontrolliert werden müssen, dann ist das sozusagen ein fixes Papier oder muss ja nicht ein Papier sein, aber ein fixes Konstrukt. Und das prüfen wir dann ab, hauptsächlich als Paper Review, ist auch alles wirklich hinterlegt, was man behauptet. Mhm. Sehr wichtig, viele Leute machen das nicht so gut oder so gerne. Und dann können wir das eben abprüfen und man muss vielleicht auch mal was zertifizieren oder eine Anlage oder ein kleines Gerät in ein Prüflabor senden. Das kommt dann am Ende noch dazu. Aber im Großen und Ganzen ist es die Kriterienabprüfung. Und dazu gibt es verschiedene Sachen wie ein Red Flag Report kann man entweder so machen. Das bedeutet, wie weit seid ihr gekommen bis hier? Und oh, hier gibt es einen Fehler. Oder wir stellen eigentlich nur Fragen. Also, habt ihr das und das beachtet? Und wenn die sagen nein, dann macht das und dann kommt wieder. Das nächste wäre, dass man die technischen Prüfungen eben für die vornimmt als One-Stop-Shop. Also nicht, wir sind kein TÜS wie ein TÜV. Also wir unterstützen eben nicht die Betriebsgenehmigungsprüfungen, wie ein TÜV das macht, sondern wir satteln obendrauf, weil das muss man ja sowieso tun. Und darauf kommen wir dann. Und ja, technische Beratung und unser schönstes Produkt heißt VDE Corporate Standard, wo man maßgeschneiderte Zertifikate erstellt über diesen Kriterienkatalog, der dann auch ein Gütesiegel gibt am Ende, mit dem man nicht nur Werbung betreiben kann, sondern auch der Bank sagen kann, guck mal, wir haben das hier abgeprüft. Und wenn die Bank, die vertraut uns, das ist das Gute, VDE gibt es ja schon sehr lange und wir machen hoffentlich keinen Mist, sodass das immer noch was wert ist. Und mit diesem Zertifikat und den individuellen Kriterien für Early Adopter, zum Beispiel in unserem Fall Wasserstoff, Brennstoffzelle, können wir ein Gütesiegel eben, wie genannt, rausgeben als VDE, was Banken und Versicherungen, aber auch am Markt Vertrauen schafft.
Eine ganz blöde Frage, weil ich könnte mir vorstellen, dass von den Zuhörerinnen und Zuhörern auch möglicherweise jemand dabei ist, der direkt Interesse hat an dieser Dienstleistung. Diese Dienstleistung kommt ja eigentlich sowohl den Banken zugute als auch den Unternehmen, die die Anlagen betreiben. Wer bezahlt denn die Dienstleistung?
Die Dienstleistung bezahlt der Kunde, der das Produkt in den Markt bringen möchte, da wir eben Vertrauen nicht nur für Banken und Versicherungen schaffen, sondern es sind zwei Sachen. Einmal Qualitätssicherung, wichtig, ja, generell, denn da über diese Art kann man auch Leute mit schlechten Produkten aussieben, hilft allen, auch dem Kunden. Also nicht nur die Qualität sichern, sondern auch das technische Risiko minimieren. Denn das ist ja eben sehr wichtig, nicht das Bankable-Risiko, also Gewinnausfall, aber wenn die Technik nicht funktioniert, dann kann man auch keinen Return of Invest haben. Also versuchen wir, das technische Risiko so gut es geht zu minimieren aufgrund von Erfahrung und die Qualität hochzuhalten für neue Produkte eben. Und natürlich alles im Interesse des Kunden. Ja. Hier im Bereich Wasserstoff und Brennstoffzelle, es ist natürlich nicht gefährlicher als andere Energieträger Wasserstoff, aber man muss es handeln und man muss wissen, was man tut. Und Leute, die eben jetzt in den Bereich einsteigen, weil sie denken, das ist ein neues Geschäft, hier können wir Geld verdienen, aber nicht wissen, was sie tun, wäre sehr schlecht für unsere neue Branche. Das möchten wir überhaupt nicht, also niemand möchte das und das versuchen wir eben zu minimieren, dieses Risiko.
Kommt es denn häufiger vor, dass sich Anlagenbauer im Vorfeld an Sie wenden oder eher, wenn die Anlage schon gebaut ist, um sie dann abzunehmen oder was wäre sinnvoller?
Abnehmen, das macht eben der TÜV, weil das diese Vorgaben sind für Betriebsgenehmigung oder Erlaubnis oder Genehmigung. Das sind diese Sachen, was ich vorhin meinte, was man sowieso machen muss. Es gibt zwei Arten, entweder man begleitet von Anfang an wie ein technischer Partner das Produkt oder den Park oder die Anlage eben. Oder auch die Entwicklung, es geht nicht nur um Produkte oder Anlagen, es können auch Prozesse sein, interne. Ja, es gibt ja diverse Möglichkeiten, da sind wir überhaupt nicht festgelegt. Aber entweder begleitet man es von Anfang an oder wenn die Bank sagt, uns ist das noch nicht, ich sage mal ganz salopp, heuer, bewertet das mal extern und dann kommen wir ins Spiel. Aber je früher, je besser natürlich, weil dann kann man schon Fehler ausmerzen, die vielleicht noch nicht sehen und noch nicht eine Produktänderung zur Folge haben, als Beispiel.
Jetzt klingt es natürlich sehr attraktiv, von euch ein Zertifikat zu haben, auch für die Banken. Führt es nicht irgendwann dazu, dass die Banken dann immer so ein Zertifikat wollen und dass die, die praktisch keins haben, eigentlich kaum noch eine Chance haben?
Es führt wahrscheinlich nicht dazu, aber am besten wäre es so, da die keins haben, warum haben sie dann keins, wenn alle anderen eins haben, ist die Gegenfrage jetzt, ja? Weil sie das nicht erfüllen oder nicht leisten können. Aber wir reden natürlich jetzt bei einem Produkt, was weiß nicht, in der Entwicklung und alles irgendwie keine Million kostet, da wird man keine 10, 20, 50 oder 100.000 für eine Riesenprüfung investieren. Aber eine Anlage, die 100 Millionen kostet oder mehr, da ist ein fünfstelliger Betrag überhaupt nicht in Relation zu dem Ausfallrisiko. Also ja, man sollte das machen, muss nicht mit uns sein, aber wir machen das natürlich gerne.
Wasserstoff ist ja eher eine neue Technologie, in der noch viel Musik drin ist. Wie sieht es da aus? Also im Moment gibt es ja noch nicht so viele Anlagen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff. Gibt es da vielleicht auch Gründe dafür oder ist es besonders schwierig? Oder was müssen Investoren in diesem Bereich beachten? Weil eigentlich bräuchten wir diese Anlagen ja dringend.
Ja, das ist schade, dass das nicht so schnell geht. Das hat einmal damit zu tun, dass wir den grünen Strom ja als Strom brauchen, da wir ihn eben noch nicht komplett erneuerbar haben, in Deutschland und der Welt sowieso, und Regularien und natürlich Preis. Das heißt, jetzt, wo der Druck auch mit Kriegen und mit CO2 immer größer wird, sind auch immer mehr Leute bereit dafür zu investieren. Es gibt ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche. Am Ende Energie aus Strom oder ja früher Kohle, Mobilität mit Öl verbrennen im Motor oder Gas im Wärmesektor zur Erwärmung von Industrie- oder Wohngebäuden. Diese drei Sektoren haben ja alle eins gemein. Man holt was aus der Erde, was früher mal Wald war, Öl, Gas oder Kohle und verfeuert die in die Luft und wir haben mehr CO2. Und diese drei Sektoren kann man über Wasserstoff zusammenführen. Man macht mit Grünstrom Elektrolyse, über Elektrolyse Wasserstoff und entweder nutzt man ihn direkt dann zum Verbrennen für die Wärme, über eine Brennstoffzelle im Motor, einem Elektromotor eben, oder zur Rückverstromung, wenn man den Strom nicht direkt nutzen konnte. Wir reden häufig von Überschussstromnutzung, das ist aktuell noch so, aber sobald der Stromsektor komplett grün ist, muss noch mehr ausgebaut werden an erneuerbaren Energien, damit man eben die anderen Sektoren über Wasserstoffelektrolyse auch bespielen kann. Und Wasserstofffolgederivate, die entweder geht das direkt in die Industrie als Grundrohstoff oder man hat dann ein bisschen Methanol, Methan, kann man ja alles machen. Jeder Umwandlungsschritt kostet Energie, das muss einem bewusst sein. Ja, das heißt,
der Wirkungsgrad
am Ende sinkt. Und wenn wir künstliches Kerosin herstellen wollen, geht, aber dafür brauchen wir sehr viele grüne Anlagen im Vorfeld.
Das heißt, im Moment ist im Bereich Wasserstoff noch das Problem, dass es zu wenig Strom gibt? Oder ist es vor allem ein regulatorisches oder die Schwierigkeit des Zertifikats? Andersrum gesagt, welchen Mut kannst du Leuten machen, die in diesen Bereich investieren wollen?
Die Regularien, die waren nicht sehr freundlich mit der EEG-Umlage und was ist eine Rückverstromungsanlage, ist ein Verbraucher und dann plötzlich ist man Erzeuger und da muss man sehr, sehr viel beachten. Das soll seit Jahren angegangen werden. Aktuell wird es angegangen, auch bei der EU. Das ist, wir sind ja in Deutschland eben nicht allein. Das muss alles mit der EU abgeklärt werden. Das dauert natürlich. Wir versuchen, das eben auch mit unseren Dienstleistungen zu beschleunigen. Aber erstmal müssen die Regularien gemacht werden. Wir haben einen schönen Vorteil, dass bei der VDE-Gruppe die DKE, die Deutsche Kommission für Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, mit an Bord ist oder unter dem Dach. Die Die Normen im Bereich, also das deutsche Gremium für das IEC, International Electrotechnical Commission, für die das deutsche Gremium ist. Und was ich vorhin eingangs erklärt hatte, die Kriterienkataloge, die schon wie eine Norm aufgebaut sind, das sind dann sowas wie Pränormen oder Pre-Standards. Und die kann man dann in die DKE, muss nicht, aber kann man einspielen und dann beschleunigt man das. Und der Kunde, der die schon erfüllt hat, hat natürlich einen Wettbewerbsvorteil. Und so unterstützen wir das möglichst zu beschleunigen, indem wir die Pre-Standards als Stand der Technik etablieren wollen, können und das eben auch tun.
Vielleicht zum Schluss, wir treffen uns ja hier am Rande der The Smarter E in München. Die wird schon rum sein, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird. Aber trotzdem, was sind so deine Eindrücke von dieser Messe? Was sind so Highlights oder was nimmst du mit?
Ja, wir haben hier einen Stand zusammen mit Münchner Rück oder Munich Re, wie man es anders sagt, und zwei Solarunternehmen, Zentroplan und noch ein anderer, um eben diese Geschlossenheit zu zeigen, dass wir als die Systemintegratoren unterstützen können mit unseren Dienstleistungen, die Münchner Rück eben als Partner an Bord haben, die auch unsere Dienstleistungen nehmen und dass wir eben ein geschlossenes Bild für Qualitätssicherung und Risikominimierung darstellen können und das auch tun. Wir haben diesen Stand zusammen gehabt, er war ununterbrochen voll, hätten wir selber nicht erwartet. Und was auch sehr schön ist, der Sektor Wasserstoff, Green Hydrogen, ist stark im Kommen, hier wurde auch sehr viel investiert. Unter anderem haben wir eins dieser Panels auf dem Green Hydrogen Forum bespielen können, was sehr spannend war, mit dem Rudolf Hilti, einem eben People Investor, und der Munich Re, Patrick Hinze. Wir haben zusammen und ich mit meinem Chef als Moderator, Burkhard Holder von VDA Renewables, wir haben zusammen ein Forum bespielt, How to get suitable conditions from banks and insurance companies, wo wir das, was ich jetzt versucht habe darzustellen, auch den Vorortleuten gezeigt haben und hoffen, dass die das mitnehmen und verstehen, warum das wichtig ist. Denn wir wollen eben in einer neuen Technologie nicht direkt die verbrennen, weil irgendwo was passiert ist und keiner mehr Lust hat. Stichwort, sehr schlecht, das im Beispiel Wasserstoff zu sagen, die Hindenburg, das ist über 100 Jahre her und trotzdem reden die Leute noch. Und es war nicht mal der Wasserstoff, es war die Beschichtung, die Farbbeschichtung der Außenhülle, die eine neue Farbe war, die jetzt aktuell als Raketentreibstoffgrundlage benutzt wird. Folglich hat man quasi ein schnell brennbares Material draußen dran gemacht, aber es war ein Wasserstoffschiff und deswegen ist es böse gewesen.
Und so hat die Smarte E dazu beitragen können, eine gute Nachricht über den Wasserstoff zu verbreiten.
Das hoffen wir, dass die Leute das eben mitgenommen haben, denn wir brauchen den Wasserstoff ganz dringend, denn Strom kann man nicht speichern. Den Strom, den ich aus dem Netz ziehe, den muss irgendjemand gleichzeitig reinschieben. Und wir können nicht mit Batterien so viel Strom speichern, dass wir unser System damit stützen. Das heißt, Wasserstoff ist ein zeitlich und örtlich entkoppelter Energiespeicher, den ich transportieren kann oder in großen Mengen speichern, in Salzkavernen zum Beispiel, wie das jetzt schon mit Erdgas ist. Aber wir haben ihn und können ihn dann dort einsetzen, wo wir ihn brauchen. Das geht mit Strom eben nicht, wenn man ihn nicht direkt nutzt.
Vielen Dank. Auch am Schluss nochmal für das leidenschaftliche Plädoyer für den Wasserstoff.
Sehr gerne.
Lieber Stefan. Ja, ich hoffe, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, auch Ihnen hat dieses Gespräch wieder Freude bereitet und Sie gut informiert. Sie finden natürlich auch noch mehr über dieses Thema im Internet unter www.vde.com/renewables. Da sind Sie direkt auf der richtigen Seite. Ja, und ich hoffe, wir hören uns in einem weiteren Podcast wieder. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein.
Auf Wiedersehen.
Natürlich gibt es rund um den Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur noch viele weitere Aspekte zu besprechen. Auf dem Forum Neue Energiewelt am 14. und 15. September in Berlin geht es einen ganzen Tag lang um Projekte, den Blick der Industrie und von NGOs und die Strategie einzelner Bundesländer beim Ausbau. Weitere Informationen finden Sie unter www.forum-neue-energiewelt.de.